Ich lese den Bibeltext aus 2. Chronik 20, 1-24. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom, und siehe, sie sind schon in Hazezon-Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kam, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten, siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahisiel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benjajas, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahisiel sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zis herauf, und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben und mit lauter Stimme gen Himmel. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligen Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, wurden sie einer dem anderen zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Amen.
Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Und Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Sprich du selber zu uns, durch deinen Geist in unserem Herzen. Amen. Amen. Ja, Niki und ich, wir freuen uns wirklich riesig, dass wir wieder hier sein dürfen. Es war wirklich so, letztes Jahr, als wir hier gegangen sind, waren wir einfach so fröhlich, weil wir uns hier so wohl gefühlt haben unter euch. War wie nach Hause kommen, hier bei euch zu sein. Und als Waldemar gefragt hat, kommst du wieder, war das bei uns keine Sekunde Überlegung. Natürlich kommen wir gerne wieder nach Emmendingen und es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Und schön ist auch, dass der Waldemar mir erlaubt hat, über einen Bibeltext zu sprechen, der mich seit vielen Jahren bewegt und beschäftigt. Ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingstexte in der Bibel. Und vorher wurde es kurz angesprochen, ich habe so ein Buch geschrieben, da spielt der Text auch eine größere Rolle. Und ich freue mich, dass ich hier jetzt darüber sprechen darf. Ja, was für eine Geschichte. Was für eine bewegende Geschichte. Und ich glaube wirklich, dass es nicht nur eine bewegende Geschichte ist, sondern dass dieser Text ein Schlüsseltext ist. Ein Schlüsseltext für die Kirche Jesu in unserem Land heute. Und dass wir diesen Text hören müssen. Weil ich glaube, dass dieser Text uns vier Schlüssel an die Hand gibt, die wir brauchen als Kirche Jesu in unserer Zeit. Und darüber sprechen wir heute, vier Schlüssel für den Aufbruch. Und ich will gleich einsteigen. Der erste Schlüssel heißt Zerbruch. Ich weiß nicht, ob wir auch nur annähernd nachvollziehen können, wie sich die Menschen damals gefühlt haben müssen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gelesen habt, was Krieg damals bedeutet hat, wie es da zur Sache ging. Es war wirklich grauenvoll. Und ich will da jetzt nicht irgendwie tiefer einsteigen, aber ihr könnt euch sicher sein, die Israeliten damals in dieser Situation, denen haben wirklich die Knie geschlottert. Zu Recht. Die wussten, es geht uns an den Kragen, es geht ums Leben, buchstäblich, es geht um unsere Existenz. Es ist wirklich ernst. Die Leute, die da kommen, die halten sich an kein Kriegsrecht, die werden nicht irgendwelche UN-Vorgaben beachten. Da geht's blutig und knallhart zur Sache, wenn die hier unser Land stürmen. Und das war die Stimmung der Leute, als die zusammenkamen, in Jerusalem und im Tempel. Und ich, stell dir mal vor, du wärst König Josaphat gewesen in dieser Situation. Die Leute kommen von überall her zusammen und du spürst ihre Angst. Du teilst sie auch. Die Bibel sagt, Josaphat hatte selber Angst. Zu Recht. So, aber du spürst jetzt die Angst der Leute und du spürst ihre Erwartung, ihre Hoffnung. Wir kommen zusammen. Bestimmt hat wenigstens unser König einen Plan. Er hat bestimmt irgendeine Strategie, einen Strohhalm, an den wir uns klammern können. Er hat bestimmt Hoffnung für uns, was wir tun können, was wir machen können, damit sich diese Situation noch wendet. So, und du bist König Josaphat und du weißt, du hast keinen Plan. Du hast keine Strategie, du hast keine Lösung. Du hast nichts, womit du den Menschen Hoffnung machen kannst. Ich habe den Eindruck, dass das heute oft die Situation ist in der Kirche, aus der ich komme. Ich bin ja evangelisch, komme aus der evangelischen Kirche. Und da ist es ein bisschen so ähnlich. Ja, da kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Also Kirchenaustrittswellen und kürzlich kam, bis 2060 wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbiert haben. Dann gibt's Skandale, Streit unter den Kirchenmitgliedern, die Gottesdienstbesuche gehen immer weiter runter. Und dann werden die Kirchenleiter, werden wir gefragt, was kann man denn da dagegen tun? Und wenn du ehrlich bist, weißt du, gar nichts. Gegen die Trends unserer Zeit kommen wir nicht an. Säkularisierung, Individualisierung, Polarisierung, ein Zeitgeist, der sich immer grundlegender von den biblischen Werten entfernt. Ja, wo es vor allem, da darf jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber sowas wie Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit, niemand kommt zum Gott außer durch mich, das geht heute gar nicht. Sowas geht überhaupt nicht. Ja, und dann hat man noch so eine Wissenschaftsszene, die auftritt mit dem Anspruch, wir wissen wirklich Bescheid. Ja, die Kirche, das war im Mittelalter mal gut, dass wir das hinter uns gelassen haben. Wir wissen wirklich Bescheid und wir wissen heute, dass diese zentralen Elemente der christlichen Lehre natürlich so nicht stimmen können. Und diese Leute haben viel mehr Glaubwürdigkeit als die Kirche. Was kann man da dagegen tun? Nichts. Dieser Trend ist nicht aufzuhalten. Aber sagt man das so öffentlich? Lieber nicht. Also lieber nicht. Als Leiter muss man doch irgendwie gute Stimmung verbreiten. Da muss man irgendwas Gutes sagen. Ah, also klar, mit der Demografie immer ein bisschen Problem. Aber wir müssen eben in Zukunft mehr digitaler werden. Wir brauchen Influencer im Internet und wir müssen näher bei den Menschen sein. Dann brauchen wir frische Formen von Gemeinden und wir machen soziologische Untersuchungen jetzt, damit wir rauskriegen, wie wir besser rüberkommen bei den Menschen. All solche Sachen höre ich pausenlos in meiner Kirche. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugestehen, wirklich viel bringen wird es nicht. Was hat Josaphat gemacht? Er hat einen Satz gesagt, der hat mich beim Lesen, beim ersten Mal, wo ich das bewusst gelesen habe, wirklich umgehauen. Er sagt, wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen soll. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Josaphat, was machst du? Ich meine, Josaphat, diese Leute brauchen jetzt Hoffnung. Die brauchen jetzt einen Führer, der ihnen wieder Mut macht, ja, der ihnen Zuversicht vermittelt, der wieder Kampfgeist in ihnen weckt. Und was machst du? Du sagst, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Josaphat, was bist du denn für ein schlechter Leiter? Das geht nun wirklich nicht. Aber wisst ihr, ich glaube nicht, dass Josaphat ein schlechter Leiter war. Im Gegenteil, ich glaube, dass es ein sehr guter Leiter war und dass er an der Stelle das einzig Richtige getan hat. Und ich glaube, dass wir das heute brauchen, dass wir uns heute eingestehen, wir können aus unserer Kraft raus nichts tun. Wir schaffen das nicht. Ich meine, habt ihr den Traum, hier diese Region hier für Jesus zu erreichen? Diese Region hier für Jesus vom Kopf auf die Füße zu stellen? Dann sage ich euch heute, Leute, ihr könnt's nicht. No way! Das klappt nicht! Das geht nicht! Ohne ihn können wir einen gesunden Zerbruch zulassen in Bezug auf unseren Machbarkeitswahn. Dass wir unsere Handwerkermütze aufsetzen und denken, wir packen das an, wir machen eine Strategie, wir denken uns was aus und dann läuft es. So geht es nicht im Reich Gottes. Wisst ihr, das Geniale war ja, dass Josaphat gar keine Ansprache gehalten hat. Er hat gebetet, er hat öffentlich mit Gott gesprochen. Und zu Gott hat er eingestanden, dass er nicht fähig ist, es zu tun. Sondern er hat gesagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Er hat gesagt, du Gott allein bist der, von dem unsere Hilfe kommt. Und ich glaube, das ist, was wir heute brauchen. Dass wir uns eingestehen, aus unserer Kraft ist es nicht möglich. Ohne ihn können wir nichts tun. Jesus hat es gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Können wir uns in diese Abhängigkeit von Gott begeben uns eingestehen, dass wir voll und ganz abhängig sind von diesem Gott. Das ist, glaube ich, der erste Schlüssel, den wir brauchen. Und der zweite Schlüssel heißt Gebet. Was wir hier sehen in diesem Text, ist eine Vision von einem betenden Volk mit einer betenden Leiterschaft. In Vers 4 heißt da, aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Wow! Ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen neigen dazu, das Alte Testament zu lesen und so ein bisschen verächtlich auf Israel zu gucken. Ja, die Israeliten, das waren ja die, die haben Gott nicht vertraut, sie haben die Gebote gebrochen und sie haben Gott verlassen und dann Götzen angebetet und so. Guck mal ein bisschen runter auf die. Aber mal ganz ehrlich, ich will euch das fragen. Wann gab es das mal bei uns in der Kirchengeschichte, dass Christen aus allen Gemeinden und Konfessionen, jung und alt, zusammengeströmt sind, nicht um eine Veranstaltung zu machen, sondern um den Herrn zu suchen, um Gott im Gebet zu suchen? Wann gab es das schon mal bei uns? Ich finde, wir haben keinen Grund, da auf Israel runterzugucken. Ganz offensichtlich war da ein Volk, das tief im Herzen verstanden hat, dass es vollkommen angewiesen ist auf Gott. Ein Volk, das beschlossen hat, sich nicht ablenken zu lassen, sondern das Einzige zu tun, was wirklich hilft. Sich auf diesen Gott zu fokussieren, sein Angesicht zu suchen, sich im Gebet zu vereinen und vor Gott zusammenzukommen. Vielleicht haben sich die Leute ja noch erinnert an dieses Versprechen, das Gott gemacht hat. Der Ururgroßvater von Josaphat, das war Salomo. Und als Salomo den Tempel eingeweiht hat, hat Gott ein Versprechen gemacht. Und das lesen wir in 2. Chronik 7, Vers 14. Da spricht Gott, wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wow. Und ehrlich, Leute, ich frage mich das seit vielen Jahren. Wenn Gott so eine Verheißung legt auf Umkehr und auf Gebet, warum machen wir es nicht einfach? Ich mache es ganz im Ernst, das ist mir eine ernste Frage. Wenn Gott so klare Verheißungen auf Gebet legt, so klare Versprechen gibt und wenn wir dann dazu in der Bibel eine Geschichte nach der anderen lesen, dass Gott das tatsächlich macht, dass die Leute beten und tatsächlich gewaltige Dinge passieren, warum machen wir es nicht einfach? Warum tun wir es nicht? Ich glaube, dass die Zeit kommt, wo wir es tun werden. Und ich bin froh drüber, Vorboten zu sehen, dass auch in unserem Land eine neue Gebetsbewegung entsteht und am Wachsen ist. Das ist für mich ein Hoffnungszeichen. Weil wenn man in die Erweckungsgeschichte schaut, bevor es Erweckungen und Aufbrüche gab, ging immer zuerst eine Gebetsbewegung voraus. Wenn die Christen lernen, wie wichtig Gebet ist, dann können wir Hoffnung haben, dass ein neuer Aufbruch kommt. Und ich möchte euch als Gemeinde ermutigen, wirklich fürs Gebet, Gebet wichtig zu nehmen, weil Gebet ist ein wichtiger Schlüssel für den Aufbruch. Aber es gibt noch einen Schlüssel, den wir aus diesem Text haben, und der ist mir genauso wichtig. Und dieser Schlüssel heißt Ehrfurcht vor Gottes Wort. Da sind die Menschen verzweifelt und sie beten und Josaphat spricht dieses Gebet. Unsere Augen sind auf dich gerichtet und dann lesen wir, dass da ein Prophet aufsteht, Jahaziel. Und er hat eine schwierige Botschaft. Also da kommt dieses furchterregende Heer und der Prophet sagt, jetzt geht ihr einfach denen entgegen. Einfach, ihr müsst nichts machen. Ihr müsst euch jetzt keine Kampfstrategie überlegen, ihr müsst nicht nochmal eure Schwerter schärfen und nochmal überlegen, wie man die vielleicht mit einer List übertölpen könnte. Nichts dergleichen, ihr geht einfach hin und ihr vertraut einfach eurem Gott und ihr schaut, was er tut. Was wird heute passieren, wenn jemand sowas als Gottes Wort präsentiert? Das muss man jetzt erstmal prüfen. Ist ja jetzt nicht nur Gottes Wort, was wir gehört haben, ist ja von einem Menschen gesprochen, ist ja also auch Menschenwort, was wir da gehört haben. Und jetzt müssen wir erstmal kritisch unterscheiden, was ist denn jetzt da drin von Gott und was ist denn jetzt da drin von Menschen. Und das kann man jetzt ja auch nicht so wörtlich nehmen, oder? Also so wörtlich kann man das nicht verstehen, weil wäre auch nicht verantwortlich, jetzt einfach so blank ohne Strategie da dem Feind entgegenzutreten, kann man jetzt so nicht wirklich ernst nehmen. Vielleicht müssen wir das in einem übertragenen Sinn verstehen. Also wir müssen schon uns eine Kampfstrategie überlegen, aber irgendwie im Hinterkopf mit ganz viel Gottvertrauen so. So könnte ich mir das etwa vorstellen. Wisst ihr, das Wort Gottes war schon immer eine Zumutung. Wir lesen das quer durch die Bibel, dass das Wort Gottes nie, es war immer überraschend anders. Du liest es überall, wo Jesus auftritt und wenn er predigt und wenn er spricht, die Leute sind oft vor den Kopf gestoßen. Also einmal steht sogar, er hat gepredigt und die Leute sind davongerannt, weil sie das irgendwie seltsam fanden, was er da sagt. Man muss mein Blut trinken und mein Leib essen und so. Oh, was sagt er da für Sachen? Das Wort Gottes, Gott hat sich irgendwie nie die Mühe gemacht, sein Wort glatt zu bügeln, damit es alle nett finden und alle gut finden. Das Wort Gottes ist oft kantig, es kommt uns oft quer, es fordert uns heraus, es stellt uns vor die Entscheidung, wollen wir vertrauen oder nicht? Wollen wir vertrauen oder wollen wir uns irgendwas zurechtbasteln, um es doch nicht wirklich anstreben zu müssen? Und ich finde es total bewegend, wie Josaphat reagiert hat auf Gottes Wort und wie das Volk Gottes reagiert hat. Da lesen wir, König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda, aus Jerusalem, taten es ihm nach. Sie haben sich verbeugt vor Gottes Wort. Und ich glaube, das ist wirklich was wir heute wieder brauchen. Eine gesunde Ehrfurcht vor Gottes Wort. Eine gesunde Ehrfurcht davor, vor dem Wort des Königs. Du verbiegst und du verdrehst nicht das Wort des Königs. Und erst recht nicht das Wort des lebendigen Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Ja, wir müssen es ist nicht einfach, das Wort Gottes auszulegen, es richtig auszulegen. Ich bin froh über gute Theologen, die hier wichtige Arbeit machen. Aber bitte in einer Haltung der Demut und der Ehrfurcht, weil es ist das Wort des lebendigen Gottes. Und nicht in einer Haltung, dass wir uns da drüber stellen und nach unseren eigenen Maßstäben und nach eigenen Kriterien uns überlegen, was wir da davon stehen lassen wollen und was wir irgendwie heute nicht mehr so wirklich ernst nehmen wollen. Ich glaube wirklich, dass wir keine Erweckung und keinen Aufbruch sehen werden, wenn wir diesem Wort nicht ganz neu in einer gesunden Ehrfurcht vertrauen. Auch gerade dann, wenn es kantig ist. Auch gerade dann, wenn es nicht überall politisch korrekt ist. Das war's nie. Lies mal die Propheten, die damals aufgetreten sind, was mit denen gemacht worden ist. Die sind nicht willkommen geheißen worden. Die sind oft vertrieben worden, die sind umgebracht worden. Bei Jesus war es nicht anders. Und die Apostel, die das Wort Gottes gepredigt haben, die allermeisten sind den Märtyrertod gestorben. Wir haben nicht das Versprechen, dass wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dass das dann alle toll finden. Aber wir stehen vor dieser Entscheidung, ob wir vertrauen wollen, ob wir das ernst nehmen wollen, auch wenn es uns manchmal etwas quer im Magen liegt. Wisst ihr, wir haben nur dieses eine Wort Gottes. Damals gesprochen von den Propheten und von den Aposteln, heute aufgeschrieben in diesem Buch. Wir können nicht wirklich was wissen über Gott und über Jesus und über die Erlösung und über die Ewigkeit, wenn wir diesem Wort nicht vertrauen. Wir haben nichts anderes. Können, wollen wir diesem Wort vertrauen? Dieses Wort, ich sag euch, dieses Wort ist die Wahrheit. Und es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und ich sehne mich wirklich danach, dass in unserem Land eine neue Ehrfurcht und eine neue Liebe zu diesem Wort aufwächst und entsteht. Neues Vertrauen, dass hier Gott wirklich spricht und dass sich lohnt, sich diesem Wort anzuvertrauen. Deswegen ist das der dritte Schlüssel. Wir brauchen Gebet und wir brauchen Gottes Wort. Noch ein letzter Schlüssel aus diesem Text. Und dieser letzte Schlüssel heißt Anbetung. Wir lesen da in dem Vers 22, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. In dem Augenblick, als sie anfingen zu singen und Gott zu loben. Wisst ihr eigentlich, dass Anbetung eine Waffe ist? So viele Christen vor uns wussten das. Wenn du mal schaust in die Kirchengeschichte, überall, wo es Aufbrüche gab, wo es Erweckungen gab, da gab es immer, auch neue Lieder, neue Ausdrucksformen, Gott anzubeten, Gott groß zu machen. Wo der Geist Gottes wirkt und wo der Geist Gottes Christen bewegt, da fangen sie an zu singen und diesen Gott zu loben. Anbetung ist nicht so eine Modewelle für heute ein paar besonders gefühlige Christen, die wollen jetzt so ein bisschen mit Lobpreis und da fühlt man sich gut. Anbetung ist eigentlich das Zentrum der Kirche Jesu und das Zentrum des Glaubens. Jesus hat gesagt, das Wichtigste im Glauben ist es, diesen Gott zu lieben. Und wie bringen wir diese Liebe zum Ausdruck, indem wir ihm vor ihn treten und diesen Gott groß machen und ihn anbeten? Eine Kirche, die nicht anbetet, verliert ihre Mitte. Aber eine Kirche, die Gott anbetet, die behält den Fokus auf diesen Gott, der das Unmögliche möglich macht. Auf diesen Gott, der kann, auch wenn wir nicht können. Wenn wir diesen Gott anbeten, dann geht der Blick weg von dem, was unüberwindbar scheint, auf den Gott, der alles überwinden kann. Wenn wir diesen Gott anbeten, dann hilft uns das, dass das wirklich Wichtige wirklich wichtig bleibt bei uns. Anbetung ist das, was wir in Ewigkeit machen werden. Ich finde es gut, wenn wir jetzt schon damit anfangen. Jetzt haben wir also vier Schlüssel. Zerbruch, Gebet, Ehrfurcht vor Gottes Wort und Anbetung. Vielleicht sagst du jetzt, Markus, das soll also jetzt die Lösung für die Kirche Jesu sein, die vier Sachen. Ganz ehrlich, eigentlich sind es ja Sachen, die nicht wirklich was bringen, oder? Also so zerbrechen, beten, auf Gottes Wort hören, Anbetung. Ganz konkret, Markus, was ist eigentlich der Output von diesen Sachen? Ist es nicht doch eher so ein bisschen fromme Selbstbeschäftigung? Also was konkret soll da draus jetzt, also ich meine die wirklichen Sachen, wir müssen doch anpacken, wir müssen evangelisieren, dann Jesus hat uns gerufen, die Kranken zu besuchen und sich um die Armen zu kümmern und Markus, so ein Gebäude hier am Laufen zu halten, ist echt viel Arbeit, da muss sich jemand drum kümmern und dann haben wir jetzt die neue Jugendgruppe und Kinderarbeit, das ist total wichtig und jemand muss die Verwaltungsarbeit, Tontechnik, Markus, das sind so wichtige Sachen, weißt du, da kommt dann auch wirklich was bei rum. Da passiert dann auch wirklich was. Und ja, liebe Leute, das sind wirklich alles echt total wichtige Sachen. Danke an all diese kostbaren Menschen, die ihre Zeit und ihre Kraft und Energie aufwenden für alle diese wichtigen, wirklich, wirklich wichtigen, wertvollen, kostbaren Dienste. Es ist nur so, dass je länger ich unterwegs bin, ich umso mehr darauf zurückkomme, dass alle diese wichtigen und wertvollen und kostbaren Dinge am Ende dadurch leben, dass diese vier Dinge hier im Mittelpunkt sind. Und ich fürchte, wenn wir all diese wichtigen Dinge tun und diese Sachen hier fehlen, dann werden die Ergebnisse mau bleiben. Dann werden wir vielleicht was sehen, aber es wird überschaubar bleiben, das Ergebnis. Wisst ihr, Gebet, Gottes Wort und Anbetung ist nicht alles, auf gar keinen Fall. Natürlich sind all diese Dinge total wichtig. Aber ich glaube, ohne Gebet, Und ohne Gottes Wort und ohne Anbetung ist es alles irgendwie nichts. Wir brauchen das als Kraftquelle im Zentrum. Und es wird alles andere befruchten und kraftvoll machen. Und ich wünsche mir, dass hier auch eine Gemeinde ist, die sagt, ja, wir machen all diese vielen Dinge, aber wir machen es nicht als Aktionismus. Wir machen es nicht, weil wir jetzt halt die Dinge anpacken und in die Hand nehmen, sondern wir kommen von dem Ort her, der das alles kraftvoll macht. Und es ist die enge Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Bibelvers vorlesen, der das irgendwie alles nochmal bündelt in einen prophetischen Aufruf. Und ich sehne mich danach, dass dieser Ruf laut wird in unserem Land und dass er gehört wird von uns Christen. Und da steht in Hosea 6 und das sind die Verse 1 bis 3. Vielleicht habt ihr eine Bibel, dann könnt ihr es selber lesen oder ich habe es hier ausnahmsweise auch vorne drauf gemacht. Hosea 6, die Verse 1 bis 3. Und ich glaube, dass das wirklich ein prophetischer Ruf ist für uns heute. Ich freue mich, dass ich ihn hier heute sagen darf. Und ich hoffe, dass er an vielen Orten gehört wird. Und der Prophet ruft, kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen. Aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch 2 Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben und am 3. Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt. Oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Ich möchte gern beten. Wir heben unsere Augen auf zu dir. Woher kommt unsere Hilfe? Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nur von dir, unser Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Herr, wir wollen ganz neu uns dir weihen heute Morgen und dir sagen, ohne dich können wir nichts tun. Aber mit dir ist alles möglich. Und wir wollen dich zur Nummer 1 machen in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Alles von dir erwarten. Danke, dass du unendlich viel mehr tun kannst, als wir auch nur erträumen und erbitten können. Hilf uns, dass du immer mehr, auch im Alltag, das Zentrum unseres Lebens bist. Amen.